Auch ich möchte vom Herzen Danke sagen, lieber Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und deines Sohnes, Herr, dass du uns deinen Willen offenbarst. Herr, weil wir deine Freunde sind, eben durch Jesus Christus, sagst du uns das, was und erzählst uns voraus, bevor du Dinge tust, damit wir wissen, dass es von dir ist. Das ist ein großes Vorrecht, ein großes Privileg, Herr, dass du uns an deinem Ratschluss, an deinem Willen teilhaben lässt und uns sagst, was du tust, warum du es tust und wie du es tust. Jesus, ich danke dir dafür, dass du durch deinen Geist uns die Herzen dafür öffnest und das uns offenbarst, damit wir Glauben haben, damit wir Verständnis haben. Ja, auch wenn wir in einer Zeit leben, in der die Wahrheit schwer zu erkennen ist und die Welt die Wahrheit nicht mehr kennt, die Wahrheit wirklich relativ ist und jeder sich die Wahrheit so verdrehen kann und verdrehen darf, wie er es will, so haben wir eine feste Wahrheit, eine verkündigte Wahrheit, eine unerschütterliche Wahrheit und die uns bezeugt uns in deinem Wort und wir wollen uns festhalten an diesem Wort. Und Jesus, dass du bist das Wort und so möchte ich auch bitten, Herr, für heute, für unser Studium deines Wortes, deiner Wahrheit, mach uns fest in dieser Wahrheit, dass wir wirklich unerschütterlich sind und dass wir klar ausgerichtet sind und dass wir Verstand und Erkenntnis haben und vor allem Glauben haben und in diesem Glauben ruhen dürfen, in dieser turbulenten Welt. Ich danke dir, dass du es uns gibst, dass du uns schenkst. Ich danke dir wirklich für jede Seele, die sich aufgemacht hat, herzukommen, die sich heute eingeschaltet hat, Herr, um da diese Ausrichtung zu bekommen. Segne reichlich. Über Bitten verstehen, Herr, gib Fähigkeit zu reden, aber genauso zu hören. In deinem Namen will ich es bitten und genauso auch im Glauben erwarten, dass du an uns Gutes tust. Amen. Herr Lieben, schlag mit mir 2. Petrusbrief, Kapitel 2 auf. Wir starten nochmal und lesen Vers 6. Das ist der Ausgangsvers, mit dem wir uns jetzt beschäftigen und auch heute uns mit dem Gericht über Sodom und Gomorra uns beschäftigen. Und lass uns einfach diesen Vers noch einmal gemeinsam lesen. 2. Petrus, Kapitel 2, ab Vers 6. Da heißt es, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und um denen ein Beispiel zu setzen, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, ich lese noch ein bisschen weiter, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen. Mal bis dahin möchte ich euch damit hineinnehmen in diese Verse. Wir haben uns eben mit diesem dritten Beispiel des Gerichts von Sodom und Gomorra beschäftigt. Und in der letzten Bibelstunde habe ich versucht, euch da hineinzunehmen, welche Rolle Sodom und Gomorra in der Bibel spielt, welche Rolle oder sie einnimmt und für was diese beiden Städte stehen. Wir haben das Prinzip uns angeschaut, wie Petrus hier uns erinnert, dass das Gericht gewiss kommt und warum dieses Gericht kommt und an was für ein Beispiel wir hier haben. Und bei diesem Gericht von Sodom und Gomorra haben wir ein Prinzip, das uns gezeigt wird, schlimmen Sünden zu unverzeihlichen Sünden. So wenn Gott Sodom und Gomorra, die wirklich sehr große Schuld auf sich geladen haben und Sünde getan haben, gottlos gewesen sind, wenn Gott sie richtete, wie viel mehr wird er dann die falschen Lehrer richten, weil sie noch weit gräulicher, weil Schlimmeres getan haben. Sie haben nicht nur einen sündigen Wandel an den Tag gelegt, die falschen Lehrer, sondern sie haben den Retter und den Gebieter verleugnet, der die Erlösung für die Sünden geschaffen hat. So, das ist das Beispiel, das wir haben, nur als Erinnerung. So, welche Sünden haben Sodom und Gomorra begangen? Was ist die Schuld und warum hat Gott diese Stadt als Beispiel, als Vorbild, wir haben ja gerade gelesen, für denen ein Beispiel setzte, die künftig
gottlos handeln würden. Also welche Sünden haben sie getan? Wenn wir in den Text gehen, erst einmal halten wir fest, und das, was wir gerade gelesen haben, was hat Sodom und Gomorra getan? Für was steht dieses Beispiel? Und die haben gottlos gehandelt. Das ist die erste Ausrichtung und der erste Hinweis, den wir haben, ihre Gottlosigkeit. Als ich in der letzten Bibelstunde mittwochs euch einige Stellen aus Jesaja, Jeremia, Hesekiel euch vorgelesen habe, dann haben wir einiges von dieser Gottlosigkeit gelesen, gesehen. Was haben sie getan? Da haben wir ein paar Punkte veranschaulicht bekommen, für was Sodom und Gomorra steht. Hier heißt es also, dass sie gottlos gewesen sind, darum hat sie Gott gerichtet in Vers 7, darum habe ich euch das ein bisschen schon angelesen und mitgelesen, heißt, dass Lot der Gerechte, und darüber werden wir nachdenken, dass Lot als Gerechte dargestellt wird, eine herrliche Aussage, auch eine interessante Aussage. Lange Zeit hat man gedacht, Abraham war doch der Gerechte, Lot musste doch gehen. So, warum wird hier der Lot als gerecht dargestellt? Manche tun sich auch da schwer und viele Ausleger, weil sie das Verhalten von Lots in dieser Situation gar nicht als gerecht empfinden und sagen, wie kann man Lot als gerecht erklären, wenn er so solche Dinge da getan hat. Aber die Bibel, und das ist, was ich liebe und das, was ich auch immer wieder sage, wir müssen bei der Bibel bleiben. Wenn die Bibel sagt, Lot ist gerecht, dann können wir nicht sagen, nee, Lot ist nicht gerecht. Genau das Gleiche, wenn die Bibel sagt, Hiob ist gerecht, dann können wir nicht mit den Freunden sagen, Hiob ist nicht gerecht. Sondern wir müssen uns fragen, warum sagt die Schrift, Hiob ist gerecht? Warum sagt die Schrift, Lot ist gerecht? Wie kann es sein? Diesen Fragen will ich hinterhergehen. Nicht sagen, nein, ist nicht gerecht. So dürfen wir mit der Schrift nicht umgehen. Wir glauben, dass das Wort Gottes unfehlbar wahr ist, und wenn es da steht, so steht es da. Der gerechte Lot heißt es, als er in Sodom gelebt hat, heißt das, dass Gott den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Also Lot hat kein einfaches Leben in Sodom, und dann heißt es, dass er von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Was dieses Quälen war, wird uns hier auch nochmal gesagt. Es heißt, dass er, Vers 8, denn der unter ihnen wohnende Gerechte, schon mal zweimal wird gesagt, Lot ist gerecht, richtig? Der unter ihnen wohnende Gerechte, heißt hier, quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele, zum dritten Mal. Also spätestens müssen wir Gott glauben. Wenn Gott dreimal sagt in der Schrift, Lot ist gerecht, dann können wir hier nicht anfangen zu spekulieren. Aber was war, Lot quälte seine gerechte Seele durch das, was er sah und was er hörte. Und was war das? Ein ausschweifender Wandel. Schaut mal mit mir nochmal in Kapitel 2, in Vers 2, was über die falschen Lehrer gesagt wird. In Kapitel 2, Vers 2 heißt es, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästernd wird. Und dann heißt das Gericht kommt. Die falschen Lehrer bringen dazu, dass Menschen ihnen nachfolgen in was? In dem ausschweifenden Wandel. Und hier lesen wir, dass in Sodom und Gomorra genau das passierte und Lot genau das quälte, weil er das sah, was sie taten, und weil er hörte, was sie sagten und eben auch taten, und weil er es sah und hörte. Und was war das? Dieser ausschweifende Wandel. Es wird dann gesagt, dass die das taten, ruchlos sind. Das sind ruchlose Menschen, die tauchen im Petrusbrief immer wieder auf, auch im Kontext des Alten Testaments, im Neuen Testament, eine Beschreibung von Menschen, die Gott nicht kennen, die in Rebellion gegen Gott leben, die seine Wahrheit verleumden und verdrehen. Und dann schaut mal in Vers 8, am Ende heißt nochmal, er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihnen gesetzlosen Werken. Also das, womit wurde er gequält, dieser ausschweifende Wandel wird hier nochmal anders beschrieben, und es wird uns gesagt, das sind gesetzlose Werke. Also das ist das, was in Sodom und Gomorra passierte, und darum hat Gott diese Welt dahin gerichtet. Für uns ist es wichtig, dass wir anhand dieser drei Beispiele sehen, warum Gott straft, warum Gott richtet. Für uns ist es wichtig, damit wir verstehen und sehen, warum Gott diese Welt richtet und richten wird. So, die Beispiele sind für uns wirklich mahnend, dass Gott diese gottlose Welt, in der wir auch leben, Und liebe Geschwister, genau das passiert. Sehen und hören von diesem ruchlosen Wandel und diesem gesetzlosen Wandel, diesem Ausschweifenwandel, die Seele permanent gequält. Und dann heißt es, Gott richtet die. So, das, was wir in Petrus haben, in den Versen 6 bis 8, haben wir erstmal eine Stoßrichtung. Und wir wissen, okay, das ist ein ausschweifender Lebenswandel, den sie geführt haben. Wohin dann die Stoßrichtung geht, was es wirklich präzise bedeutet, worin sich diese Gottlosigkeit zeigt, oder andersrum, der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit und der Gottlosigkeit und der Ausschweifung. Schaut nur, was in Vers 10 steht. Petrus schreibt, ich lese noch mal Vers 9 mit. Der Herr weiß, den Gottseligen aus der Versuchung zu retten, herrliches Evangelium, herrliche Wahrheit, Gott wird die Seinen bewahren durch diese Zeit. Und dann heißt es aber, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichtes, wenn sie bestraft werden. Also die Gerechten werden bewahrt, die Gottlosen, die werden gerichtet. Und jetzt schaut mal, Vers 10, besonders aber die, so alle werden gerichtet für den gottlosen Lebenswandel, aber dann macht die Schrift und Petrus sagt, besonders aber die, und hebt dadurch bestimmte Ausschweifungen hervor. Und schaut mal, welche er nennt. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaften verachten, verwegene Eigenmächtige. Er hebt zwei Charaktere oder zwei Aspekte hervor und er sagt, worin diese ausschweifende Wandel sind. Worin bestand er und warum hat Gott Sodom und Gomorra gerichtet? Und er betont und sagt, besonders die in dieser ausschweifenden Weise, den Beflecken der Begierde, dem Fleisch nachlaufen und Herrschaften verleugnen. Das heißt, sie leben ihre völlige Begierden aus und verachten die ihnen sagen, das könnt ihr und dürft ihr nicht tun, die Herrschaften verachten. Das heißt, ein Lebenswandel, der keine Korrektur akzeptiert, keine Zurechtweisung akzeptiert, keine Grenzen kennt. Es rebelliert gegen all das, wenn man sagt, das ist nicht okay, das ist nicht richtig, das ist gegen Gottes Willen. Das ist ein Mensch, der sagt, du hast mir nichts zu sagen. Also der Herrschaft leugnet, was haben wir über die falschen Lehrer gelernt? Schaut mal nochmal Kapitel 2, ich lese ab Vers 1 nochmal. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiung heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Sie verleugnen wen? Den Gebieter, denjenigen, der ihnen sagt, was Gottes Wille ist, der den Willen Gottes offenbart, den Willen Gottes lehrt. Also sie verleugnen Jesus Christus nicht nur als den Retter, sondern Jesus Christus als auch ihren Herrn. So, viele wirklich sogenannten Christen sagen, ja, ich glaube, Jesus ist mein Retter. Und sie nehmen das gerne in Anspruch, aber sie wollen nicht akzeptieren, dass auch ihr Herr ist. So, die Rettung annehmen, gerne, aber seine Herrschaft annehmen. Und das kann man nicht trennen. Man kann nicht Jesus Christus als Herrn annehmen, aber als Retter annehmen, aber als einen Herrn verleugnen. So, das funktioniert nicht. Diejenigen, die Jesus Christus als den Gebieter, als den Herrn verleugnen, können keine Rettung erwarten. Ja. So, eine Stoßrichtung, die wir in Petrus haben. Was hat Sodom und Gomorra eigentlich wirklich getan? Sie haben vieles getan, liebe Geschwister, die haben wirklich, ich hoffe noch als Erinnerung habt ihr diese Stellen im Alten Testament und wir werden uns auch gleich explizit mit einer intensiv beschäftigen, aber wir haben gesehen, dass ihre Hände voller Blut waren, Ungerechtigkeit, die haben die Witwen ausgeraubt, die haben und so weiter, also die haben wirklich gesetzlos gehandelt, da ist vieles im Argen gewesen, aber es gab etwas, was besonders vor Gott als Gräuel und schlimm war, dass uns sowohl Petrus und wie auch der Judasbrief bezüglich des Gerichtes von Sodom und Gomorra erwähnt. Und da möchte ich euch bitten, mit mir zum Judasbrief zu gehen. Da bekommen wir eine weitere Präzisierung, was war letztendlich ihre Sünde und was führte zu dem Untergang, was führte zu dem Gericht durch Feuer. In Judas Vers 7 heißt das, und als einfach auch als eine Übung, ich lese jetzt bewusst nur Vers 7. Und wenn ich das lese, bin ich mir sicher, dass es für uns natürlich und richtig klingen wird, wenn wir Vers 6 nicht vorher lesen und mit bestimmten Gedankengebäude schon dahinter kommen. Ich hoffe, ihr versteht gleich, worauf ich hinaus möchte. Schaut mal Vers 7. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als Beispiel vorliegen, indem sie Strafe des ewigen Feuers erleiden. So Vers 7. Eigentlich nicht kompliziert, oder? So, was sagt uns Vers 7? Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Art und Weise wie sie, nämlich wie Sodom und Gomorra, Dinge taten. So, das ist, was uns Vers 7 sagt. Sodom und Gomorra haben eine Sünde begangen, aber die umliegenden Städte haben das ebenfalls begangen. Wir haben von ihnen das gelernt und haben das gesehen. So, die umliegenden Städte haben genauso wie Sodom und Gomorra etwas getan. Und was haben sie getan? Hier steht es. In gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben. So, das, was wir in Ausschweifung leben, im Petrusbrief haben und dieses Gesetzlose, diese Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit im zweiten Petrusbrief haben, präzisiert hier Judas und sagt, es war der Höhepunkt der Rebellion gegen Gott, war ein Leben in Unzucht. So, was ist dieses Leben in Unzucht? Das Wort, das wir hier haben, Unzucht, manche übersetzen zum Beispiel auch mit Hurerei. Das Wort, das wir hier haben, das griechische Wort, ist Porneia. Und das kommt schon wahrscheinlich uns bekannt vor, dass davon wird das deutsche Wort Pornografie abgeleitet. So, das ist was hier da steht. Sie haben etwas getan, das, was sie getan haben, Unzucht getrieben, ist dieses Wort Porneia, oder ich sage mal im heutigen Sprachgebrauch Pornografie, hier wird uns, es ist ein Fehlverhalten oder ein sexuelles Fehlverhalten in allen Bereichen. Oder vielleicht jedes erdenklich mögliche sexuelle Fehlverhalten, das ist, was dieses griechische Wort bezeichnet. Da kann man sehr, sehr viel hineinpacken. Oder andersrum, das ist ein Oberbegriff für vielfältiges sexuelles Fehlverhalten. Was meine ich mit sexuellen Fehlverhalten? Hier ist erstmal, da gehört zum Beispiel jegliche Art von sexueller Betätigung außerhalb der konstitutionellen Ehe, von Gott geschaffene Ehe. Das ist Unzucht zum Beispiel oder Hurerei. Das ist Porneia, wie das griechische Wort oder wie die Bibel das bezeichnet. Da, wo wir überall Unzucht drin in der Schrift haben, und glaub mir, das ist viel, steht wirklich viel, ist es wie ein Oberbegriff, das sammelt all die verkehrten und ausschweifenden Lebenswandel nach den Begierden der Menschen in allen Verfehlungen im sexuellen Bereich. Es gibt auch andere Bereiche, wo Menschen sich verfehlen und ihren Begierden nachleben, aber unter dem Begriff Porneia oder Unzucht wird all das hier zusammengefasst. Nur als Beispiel, wie gesagt, jegliches Intimverkehr oder Sexualität außerhalb der Ehe. Dazu gehört zum Beispiel auch Ehebruch, das heißt, die verheiratet sind und die Ehe brechen, die mit anderen schlafen. Dazu gehört Inzucht. Dazu gehört aber genauso auch, dass wenn Menschen mit Tieren schlafen, dass wenn Kindermissbrauch, ich erfinde gerade nicht diese Dinge, ich mache euch ein Beispiel, wenn wir von der Bibel wissen wollen, was diese Unzucht ist, schlagt mir mit mir das dritte Buch Mose auf. Ich gebe nur einen Text, ihr könnt es gerne zu Hause nochmal genauer studieren und im ganzen Umfang lesen. Ich gebe aber auch nur ein paar Beispiele diesbezüglich. In Kapitel 20 in dritte Buch Mose, wir können ja schon ein bisschen einordnen, wo wir sind, oder? Wir sind im Herzstück das Buch Moses und der Rechtfertigung und der Notwendigkeit der Vergebung der Schuld und Sünde. Und unter anderem wird uns beschrieben, was die Sünde ist. Und vor allem, ich lese euch, bevor ich euch ein paar Sachen vorlese, Kapitel 20, Vers 23, schaut mal mit mir da hinein. Da heißt es, und ihr sollt nicht in den Ordnungen der Nationen leben, die ich für euch vertreibe. Denn all diese Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Das, was ich euch gleich vorlese, sagt Gott dem Volk Israel und sagt, das dürft ihr nicht tun. Denn genau das tun die Nationen. Das sind ihre Ordnungen. Das ist ihre Lebensweise. Das sind ihre Überzeugungen. Das sind ihre Maßstäbe. So leben die Nationen. Ihr dürft das nicht ihnen nachmachen. Ihr dürft das nicht von ihnen übernehmen. Ihr dürft das nicht als richtig und recht annehmen. Lasst euch da nicht auf diese Dinge ein. Und dann erinnert Gott uns, das ist wichtig, wegen diesen Dingen werde ich die ganze Nation vertreiben. Das heißt, der Grund, warum Volk Israel in das Land Kanaan einzog, warum? Weil die Sünde so groß wurde. Wir verstehen schon, Gott hat es verheißen und wir wissen, als Gott ihnen das Land gab, aber der Grund war Gericht. Gott richtete die Nationen. Warum? Ihre Sünde war so groß vor Gott, so groß vor Gott, dass er sagte, es ekelt mich und darum vernichte ich sie. Das ist für uns wichtig, dass wir das Gericht über Sodom und Gomorra verstehen und das Gericht auch über diese Welt verstehen. Es kommt an den Punkt, wo Gott sagt, ich halte es nicht mehr aus. So, was ist das unter anderem? Es beginnt Kapitel 20 in den ersten Versen und ich werde euch nur ein paar Sachen nur kurz zeigen, nicht im Einzelnen durchlesen. Es beginnt damit, dass sie die Kinder der Gottheit Moloch geopfert haben. Schrecklich. Die haben ihre Kinder in den Tod dahingegeben für einen Götzen letztendlich. Und Gott sagt, das darf nicht unter euch passieren. Dann spricht er über die Wahrsage, das könnt ihr dann ab Vers 6 lesen. Er redet, keine Toten beschwören, keine Wahrsage, auch vor Gott ein Groll. Das machen die Nationen, das dürft ihr nicht tun. Wir haben Zugang zu Gott, wir brauchen keine Wahrsage, wir brauchen keine Sterne oder Horoskope oder sonst irgendwas. Dann redet er und schaut mal, ab Vers 9 sagt er, die Eltern dürft ihr nicht fluchen. So, wer die Eltern flucht, sagt er, das ist ebenfalls eine schlimme Tat vor Gott. Vater und Mutter, nicht fluchen. Vers 9, wenn irgendjemand seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss er getötet werden. Er hat seinen Vater oder seine Mutter geflucht, ihr Blut ist auf ihm. Also auch das ist das, was die Nationen tun, respektlos mit ihren Eltern umgehen. Und nachdem diese Dinge gesagt sind, also Götzendienst, Wahrsager, und Totenbefragung, der ganze Okkultismus, Rebellion gegen die Eltern beginnt ab Vers 10 eine schreckliche Liste. Da heißt zum Beispiel Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt und so weiter. So ab Vers 10 haben wir Ehebruch, das ist Unzucht. Dann haben wir ab Vers 11, und wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, so. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen euch erklären, was das alles bedeutet. Es ist eigentlich fast selbsterklärend. Auch das ist Unzucht, auch das ist schändlich und das ist ein Gräuel. Dann Vers 12. Und wenn ein Mann bei seiner Schwiegertochter liegt, auch das ist schändlich. Vers 13. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, auch das ist ein, und da heißt das, ich lese vielleicht Vers 13, weil in unserem Zusammenhang wird es wichtig sein. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, das heißt in gleicher Art und Weise, ein Mann hat mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr, wie man es mit einer Frau eigentlich hat, dann heißt es, dann haben beide einen Gräuel verübt. Dann Vers 14. Und wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter, das ist eine Schandtat, also zwei Frauen. Frau und so geht die Liste weiter. Schaut mal Vers 15. Und wenn ein Mann bei einem Tier liegt, Vers 16. Und wenn eine Frau sich irgendeinem Vieh nähert, grauenvoll. Vers 17. Und wenn ein Mann eine Schwester nimmt, eine Tochter seines Vaters. Und die Liste geht weiter, weiter, weiter. Und uns wird in gewisser Weise der Oberbegriff für Hurerei bzw. Unzucht, das griechische Wort in dem Fall Porneia, wird gefüllt. Das ist ungefähr die Liste. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass das alles schon in der Bibel steht und dass es nichts Neues ist. Das haben die Nationen schon immer getan. Und wir werden uns darüber nachdenken müssen im Laufe der Beschäftigung mit Sodom und Gomorra. was hat es damit zu tun und warum? Ich werde euch das Schritt für Schritt mit hineinnehmen. Aber wir sehen hier, dass wir, wenn Judas sagt, das, was Sodom und Gomorra getan hat, sie haben Unzucht getrieben, dann haben wir erstmal einen Oberbegriff von jeglichem sexuellen Fehlverhalten außerhalb der göttlichen Norm. Das ist außerhalb des göttlichen Willens. Und was der göttliche Wille ist, haben wir hier gelesen. Gott sagt, das, wie die Nationen das ausleben, so sollte es nicht tun. Das ist von mir ein Gräuel. Aber die Judas geht weiter, geht mir zurück zu Judas, Vers 7. Judas geht weiter und gibt uns noch eine weitere Eingrenzung oder Spezifikation. Was hat Sodom und Gomorra wirklich getan? Schaut mal, da heißt es also, und die umliegenden Städte in gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen. Und als ein Beispiel und so weiter. Also, nachdem er gesagt hat, sie haben Unzucht getrieben, also die Pornei, so spitzt er nochmal zu und sagt, was haben sie getan? Die sind hinter dem fremden Fleisch hergelaufen. Was meint Judas damit? Was haben sie eigentlich getan? Und um das zu verstehen und das anzuschauen, da muss ich mit euch ins Alte Testament und das erste Buch Mose. Bevor ihr das tut, ihr könnt es natürlich schon aufschlagen, möchte ich ein, zwei Worte jetzt schon mal vorab richten, etwas sagen, was ich später, aber nachdem ich mit euch das angeschaut habe im ersten Buch Mose, dann werden wir ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament anschauen und da uns eine gute Ausrichtung uns suchen. Ich möchte an dieser Stelle etwas sagen. Nach der letzten Bibelstunde haben nicht einige Geschwister Sorge um mich gehabt. Die haben Sorge darum gehabt, dass wenn ich so jetzt das auslegen und lernen würde, kann sein, dass ich dann bald nicht mehr auf dieser Kanzel stehen werde. So in diesem Sinne, bitte pass auf, was du sagst, wie du sagst. Wir wissen, dass heutzutage schon Konsequenzen auch für Prediger gibt, die über diese Themen reden. Und neulich hatten wir ein Beispiel. Der Name ist euch bekannt, den meisten von euch. So, mir geht's. Ich habe kein Anliegen, hier eine Gruppe von Menschen zu bloßzustellen und über sie so zu schimpfen, als ob sie das Abartigste in der Welt sind, was es so gibt. Das ist nicht mein Anliegen. Bei all dem, was wir hier besprechen, habe ich eine Perspektive, und zwar, ich möchte uns als Gemeinde ausrichten, wie wir in dieser Endzeit leben. Denn ob jetzt das Corona war oder ist, jetzt der Krieg und all diese Dinge. Ich möchte uns ausrichten auf den geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und darum kämpfen wir nicht gegen den oder dafür den. Wir verstehen, dass hinter all dem, ob die oder die, dass da Mächte am Wirken sind und Mächte der Finsternis. Und darum brauchen wir auch keine Partei ergreifen in diesem Sinne. Wir sind erschrocken, wir sind frustriert, wir sind sauer und wir schreien nach Gerechtigkeit und all diesen Dingen. Das ist rein menschlich. Wirklich, das ist rein menschlich. Das tun auch Heiden, die den Gott nicht kennen und setzen sich ein und humanitäre Hilfe und alles. Das ist nicht unbedingt ein geistlich Ding, wobei es gut ist, wirklich gut ist. Und da sollten wir mindestens genauso dazu beitragen als Geistliche. Aber hier geht es darum, dass wir begreifen, was für geistliche Mächte dahinter wirken und gegen wen wir wirklich zu kämpfen haben. Das ist, diese Perspektive brauchen wir, auch in diesem Bereich. Und auch das ist es, wenn wir darüber jetzt sprechen, dann werden wir aber über ein Kennzeichen sprechen, dass das Gericht Gottes in einer Weise vorschattet, weil das der Höhepunkt ist, warum Gott kommt und das Gericht oder die Welt richten wird. Ich möchte das gleich anhand von Sodom und Gomorra nochmal euch das aufzeigen. Nur damit das klar, das heißt, es gibt, dass die Welt da diesbezüglich der Geschlechtlichkeit von Mann und Frau und Umgang damit und der Sexualität eine Position hat und mittlerweile sie nicht nur propagiert, sondern auch in der Gesetzgebung verankert, das wundert uns ja nicht, das ist ja uns bekannt. Dass es eine Vielfalt und etwas Gutes ist und das, was zu tolerieren, zu akzeptieren und zu fördern letztendlich ist. Ja, dass die Welt diese Positionen hat, das sollte uns auch übrigens nicht verwundern, denn wir haben gerade gelesen, das haben die Nationen von Anfang an schon getan und gelebt. Und ob das jetzt Kanaan war oder wie auch immer, die haben all das schon genauso gelebt. Das ist ein Merkmal und ein Wesenszug des Geistes dieser Welt. So, da brauchen wir uns nicht wundern und sagen, oh nein, was passiert jetzt hier? Das ist nicht der Punkt. Dass aber die Kirche und die Gemeinde die Prinzipien und den Geist der Welt übernimmt, das ist eine andere Sache. Und dann haben wir zwei Extreme. Das heißt, die Kirchen und Gemeinden, die sagen, wir wollen in dieser Welt relevant sein. Wir wollen die Welt nicht verlieren und wir wollen Akzeptanz und wir wollen Menschen gewinnen. Die sagen, wir müssen die Kultur und eben auch diesen Geist übernehmen und so genauso auch leben. Und das geschieht. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das ist das eine Extreme, dass man dieses Gedankengut dieser Welt, der Nationen übernommen hat und obwohl Gott gesagt hat, tut das nicht, übernimmt das nicht, mein Volk, denn darum werde ich die Welt richten, aus welchen Gründen auch immer, und die sind nicht geistlich, werden diese Prinzipien übernommen und gehören in vielen Gemeinden und Kirchen schon zu einer Kirchen- und Gemeindekultur, das gehört dazu. Dann gibt es das andere Extrem, und ich sage jetzt bewusst ein anderes Extrem, dass das natürlich als Sünde identifiziert und falsch und dann in einer Weise dagegen wirkt und es darstellt, als ob das Schlimmste ist, was man je tun könnte. Als ob das diese Sünde, die Sünde ist, wie gleichgestellt mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das heißt, eine unvergebbare Sünde. Und da, liebe Geschwister, da in diesen Horn blase ich nicht. Im Neuen Testament werde ich euch anhand bestimmten Beispielen oder bestimmten Bibelstellen durchgehen und auch über diese Dinge reden müssen. Was sagt das Neue Testament? Was sagt Jesus? Was sagt das Neue Testament darüber? Und wir werden sehen, dass auch diese Art der Unzucht und auch mit dieser ausschweifenden Art, in dem Fall Homosexualität, dass es im gleichen Atemzug zum Beispiel genannt wird mit Lüge. Mit Habsucht, was Götzendienst ist, mit Parteiungen, mit Lästern, mit den Eltern ungehorsam sein. So im gleichen Atemzug. Das heißt, wir können nicht sagen, das ist so schlimm und da müssen wir jetzt aufstehen und dann kämpfen, aber Lästereien akzeptieren, Lügen, Parteien bilden akzeptieren, Habsucht. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich denke, das am deutlichsten dort zwei Dinge wird uns im Epheserbrief, ich zeige es euch nur noch. Unzucht und Habsucht, das ist Götzendienst, wird gesagt. Okay? So, mein Eindruck, Habsucht in der Gemeinde schwer zu überführen. In eine Gesellschaft, in der Leben. Jetzt kommt es raus. Jetzt, wo wir Dinge verlieren, auf einmal, das nimmt man mir weg und ich habe aber Anspruch und so weiter. Und dann merkt man unsere Habsuchtgesellschaft. Auch das sehen wir gleich an Lots Beispiel von Sodom und Gomorra. Aber das ist nie wirklich als Thema, als die Sünde schlechthin, wo man sagt, das ist Götzendienst, das dürfen wir niemals tun. Christen haben mit Habsucht irgendwie kein Problem. Aber mit Unzucht, in dem Fall eine spezielle Art von Unzucht, das ist das Schlimmste, was man tun kann. So dürfen wir mit der Schrift und mit diesem Thema nicht umgehen. Nochmal, ich möchte es nicht verharmlosen, oder? Ich sage ja nicht, ja, dann ist Habsucht auch nicht so schlimm. Sondern wir müssen das begreifen, dass wir über Sünden reden, für die Jesus gestorben ist. Es ist nicht eine unvergebbare Sünde, sondern auch für diese Sünden, so wie ist Jesus für Ehebruch gestorben? Ja. Für Hurerei? Ja. Ist Jesus auch dafür gestorben? Ja. Und wenn wir das aus den Augen verlieren, dann werden wir Menschen angreifen, verurteilen und keinen Dienst am Evangelium tun. Das tun wir nicht. Genauso wie wir keinen Dienst an der Regierung oder an den tun, wenn die Bibel sagt, liebt eure Feinde und wir sagen, nee, sie tun Böses, wir hassen sie, dann tun wir keinen Dienst am Evangelium. Wenn die Regierung uns beschneidet und wir sie gegen sie wettern und hetzen, dann tun wir keinen Dienst am Evangelium. Ihr versteht, wofür ich hier kämpfe von der Kanzel. Auch in diesem Bereich, all diese Dinge, über die wir reden, für mich sind das laute Posaunen der Unmoral und der Gesetzlosigkeit und der ausschweifenden Wandel in dieser Welt, dass Gott diese Welt richten wird. und wir an diesen Dingen nicht teilhaben sollen. Aber gerade in dieser Welt sollten wir am Beispiel Abrahams dafür sie einstehen und sagen, ach Herr, wenn du noch wenigstens ein paar finden würdest, die zu retten, oder? Das ist die Gesinnung, die wir brauchen, noch ein paar zu retten, denn das Gericht kommt definitiv. Und das ist so das Anliegen, wenn ich darüber reden werde. Und ich werde auch klar Position beziehen, aber niemals in dem Sinne, dass man Menschen dann als etwas darstellt, wo man bloß nicht mal Hand geben, nicht begrüßen. Das dürfen wir so nicht machen. Es sind genauso erlösungsbedürftige Menschen wie ich und du. Und wir werden über die Motive und woher das Ganze kommt auch nachdenken. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Wir brauchen da auch da einen biblischen und einen christusgemäßen Sinn, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Und wir werden sie bei Namen nennen und uns auch anschauen, warum gerade Gott diese Sünde, dem fremden Fleisch hinterherlauft, warum sie so hochgestellt wird und so als so schlimm dargestellt wird. Nicht, weil sie nicht vergeben wird, sondern weil sie der Höhepunkt der Rebellion gegen Gott ist. Und warum? Das ist mein Anliegen, euch das aufzuzeigen. Wir müssen es verstehen. Und dann können wir für Menschen beten und um sie ringen und sie gewinnen und suchen, wie wir jeden Menschen in dieser Welt für Christus gewinnen wollen. Jeden, oder? Auch solche, oder? Ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen. Das sage ich nicht, um mich zu rechtfertigen, sondern was ist mein Anliegen, was ist die Ausrichtung? Mir geht es jetzt nicht, hier, da sind Böse, da schimpfe ich über die, da sind Böse, da schimpfe ich über die. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe in dieser Welt. Also, was ist mit diesem kurzen Hinweis nochmal, ich werde über bestimmte Dinge mit euch konkreter nachdenken, aber das, nachdem wir erstmal diese Sachen in 1. Mose uns angeschaut haben. Darf ich euch einladen, mit mir in Kapitel 13 zu gehen, 1. Mose Kapitel 13. Ich liebe es immer, wenn ich so wieder immer komplett zurück zu der Schrift, also an den Anfang, ich denke, guck mal, es sind so ein paar Zeiten, es sind 13 Kapitel gerade. Und heute dachte ich, 13 Kapitel und was ist da nicht alles schon drin? Was ist da nicht alles passiert? Wir haben über den Fall der Engel da schon gelesen, wir haben über die Vernichtung der alten Welt da schon gelesen. Da, kurz davor ist übrigens das Gericht von Turmbau zu Babel. In 13 Kapiteln, da ist in der Welt schon so viel passiert und so viel Gericht passiert. Aus diesem Gericht heraus, aus dem Gericht in Babel, auch ein Synonym für eine gottfeindliche Stadt, entsteht eine Geschichte Gottes mit Abraham. Eine herrliche Geschichte. Und ich werde mich echt zurückhalten und mich bemühen, beim Wesentlichen zu bleiben. Ich gehe mit euch in Kapitel 13, und zwar an den Punkt, an dem Abraham losgeht. Und obwohl er Lot eigentlich zu Hause lassen sollte, er sollte ja die ganze Verwandtschaft hinter sich lassen, oder? Nimmt er Lot mit, den Sohn von seinem Bruder, der verstarb. Eigentlich eine gute Sache, oder? Aber trotzdem Rebellion gegen Gott. Wird Abraham als von Gott gerechtfertigt? Liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig. Gerechtfertigt bei Gott ist man nicht, weil man keine Fehler, keine Sünden macht. Das ist nicht die Definition, ein gerecht vor Gott sein. Schon im Alten Testament nicht. Man könnte Abraham nicht gerecht sein und Lot auch nicht. Gerecht ist man dann, wenn Gott einen für gerecht erklärt. Und wie macht er das? Aus Glauben. Das ist die herrliche Botschaft, eben auch bei Abraham. Aber so viel. Also, und Abraham wächst und Lot wächst. Und ihr kennt diese Begebenheit, die oft so als Beispiel von Konfliktlösung gebraucht wird. Also, wenn ihr euch trennen müsst, dann sei so fair und gebt dem anderen den Vorzug. Ja? Also, Abraham hat dann gesagt, Lot, schau dich um, unsere Vieh ist zu viel, unsere Männer sind zu viel, unsere Hab und Gut ist zu viel, wir können nicht mehr miteinander, wir müssen uns trennen. Such dir ein Land aus und ich gehe woanders hin. Also wir müssen uns trennen. Und oft wird das so als ein gutes Beispiel für Konfliktlösung. Ich halte das nicht für ein richtiges Beispiel, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Der Punkt ist, Lot beginnt zu schauen und schaut mal Vers 10. Da steige ich mit euch ein, da heißt es, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordans, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordans. Und dann machte sich Lot da auf. Also, die stehen da und auf der einen Seite ist eben diese Ebene des Jordans bewässert und grün und da ist wieder Garten Gottes. Also eine schöne Umschreibung, da ist alles da, was man braucht. Ja? Ein Ort Wasser und ein Ort der Vegetation, das ist perfekt für eine Stadt, perfekt für Leben, oder? Da das Vieh kann essen, das Vieh kann trinken, das Getreide und alles, was man anpflanzt, das wächst. Und es ist natürlich für die Augen des Menschen, ja perfekt, da will ich hin. Nebenbei die Namen Sodom und Gomorra, es sind Umschreibungen von solchen Städten, die eben Viehhandel und Getreidehandel getrieben. Also wir können sagen, das sind kultivierte und das sind Hochstädte, Großstädte, die, in denen das Leben pulsierte. Warum? Weil die Bedingungen gut waren. So, auf der anderen Seite gibt es da die kahlen Berge und Lot guckt sich das an und guckt sich die Berge an und sagt, die Wahl ist natürlich einfach, oder? So, für Abraham bleiben diese kahlen Berge und für Lot ist eine Gegend, in der man gut leben kann. Nur heißt es interessant, dass es die Gegend von Sodom und Gomorra war. Und der Hinweis ist schon sehr interessant, denn wissen wir noch gar nichts von der Zerstörung oder überhaupt von Sodom und Gomorra. Dann sagt uns die Schrift, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hat. Dann wissen wir, okay, die Wahl Lots, er traf die Wahl, da zu leben, an dem Ort zu leben, wo er dachte, das wird ihm für ihn gut sein, da wird er leben und wachsen und gedeihen und Segen und alles. Und dann wissen wir schon, nein, aber dieser Ort wird von Gott zerstört. Und er wählte diesen Ort, rein menschlich, verständlich, oder? Geistlich, nicht gut. Warum? Schaut mal, Vers 12, Abraham wohnte im Land Kana und Lot wohnte in den Süden der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Also Lot trifft die Wahl und er trifft die Wahl dahin und dann heißt es, er schlägt seine Zelte auf bis nach Sodom, das heißt Richtung Sodom. Er wählt diese Gegend, er wählt diese Richtung und er verspricht da Segen und Wohlstand und an all das, was man halt so gerne braucht, damit seine Herde wächst, damit sein Getreidevorrat voll wird. Also Wirtschaftssicherheit, Hab und Gut, all diese Dinge. Und er bewegt sich immer mehr Richtung Sodom. Es heißt noch nicht, dass er in Sodom war, sondern er schlägt seine Zelte bis nach Sodom. Das heißt Richtung Sodom. Er nähert sich. Aber dann kommt Vers 13. Und liebe Geschwister, das, was wir haben, eigentlich ist die Geschichte von Sodom und Gomorra im ersten Buch Mose ab hier beginnen, gleicht einer Gerichtsverhandlung. Die Schritte, die da uns beschrieben wird, das, was uns gezeigt wird, beschreibt uns eigentlich eine Gerichtsverhandlung. Bestimmte Dinge passieren, zum Beispiel, es gibt eine Anklage, dann gibt es eine Aufnahme, dann gibt es eine Prüfung, die Grundlage der Gerechtigkeit, auf welchem Maßstab wird gerichtet, dann gibt es, ich habe es mir mal aufgeschrieben, damit ich es richtig sage, so ein Ermittlungsverfahren, ich bin kein Rechts, nicht mal, das weiß ich, das heißt, gell? Auf jeden Fall gibt es ein Ermittlungsverfahren, das heißt, man prüft das, Beweise werden gesammelt und so weiter vorgetragen. Und dann gibt es das Gericht selbst, da wird das Gericht ausgesprochen, vollzogen und so. In gewisser Weise haben wir in dieser Geschichte all diese Dinge sind vorhanden. Wir haben einen Gerichtsprozess eigentlich hier. Und den ersten Hinweis, warum Gott Sodom und Gomorra gerichtet hat, haben wir in Vers 13, da heißt es, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündigten vor dem Herrn. So, da bekommen wir schon den ersten Hinweis. Warum hat Gott Sodom und Gomorra zerstört? Hier, die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten vor dem Herrn. Warum wird es uns gesagt? Lot hat was gewählt? Diesen Ort. Das, was für den menschlichen Augen als vielversprechend war, erwies sich als ein Ort, der aber von Gott gerichtet werden soll. Warum? Weil das ist der Ort, wo Menschen böse sind. Wir verstehen das Bild schon. Soweit bin ich mir sicher, seid ihr geistlich fit, um die Übertragung selber zu machen, ohne dass ich das jetzt groß erläutern muss. Interessant ist dann der nächste Abschnitt, Kapitel 14. Nicht, dass ich mir das zur Angewohnheit mache, nur noch über Kapitel zu predigen, gell? Aber ich denke, ich habe nicht mehr viel Zeit. So muss ich mit großen Schritten durch die Schrift gehen. bis der Herr kommt. Kapitel 14 haben wir diese Begebenheit, und auch da, denke ich, ist es euch gut bekannt, dass Abraham dann gegen die fünf Könige kämpfen, die Sodom und Gomorra angreifen und Lot gefangen nehmen. Und Abraham befreit sie mit gerade, glaube ich, 318 Mann und erringt einen großen Sieg. Ist das ein Begriff? Ja. So, warum wird es uns hier erwähnt? Der Ort, den Lot sich ausgesucht hat, war kein sicherer Ort. Es versprach Wohlstand. Es versprach all diese Dinge, aber das war ein Ort, an dem böse Menschen wohnten. Und wisst ihr was, Gott warnte auch diese Städte, bevor er sie komplett vernichtete, bevor er sie mit Feuer verbrannte, warnte sie. Er ließ Könige kommen, die haben Krieg geführt. Die haben Krieg geführt gegen Sodom und Gomorra. Und das Problem für Lot war, schaut mal in Vers 12, Kapitel 14, Vers 12. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Okay, in Kapitel 13 wohnt er noch Richtung Sodom, hier lebt er schon in Sodom. Das heißt, die Bewegung hin, er lebte in dieser Stadt und dann passiert genau das. Er lebte in dieser Stadt und als Gott diese Stadt warnte, als Gott diese Stadt, als die Königen kamen und Krieg führen, dann hat es ihn auch mitgetroffen. Er war mit, sozusagen, er trug mit die Konsequenzen. Ich muss immer wieder an diese Stelle in Offenbarung, Kapitel 18, wo es heißt, geht hinaus, mein Volk, damit ihr nicht Anteil habt in ihren Sünden und von den Plagen empfangt. So, hier, es ist keine Vernichtung, aber das ist ein erster Hinweis von Gott, diese Stadt ist böse, das Gericht kommt, Gott warnt Sodom und Gomorra. Dann passiert auch etwas Herrliches, auch das ist euch bekannt. Abraham besiegt diese fünf Könige mit 318 Mann nur. Es ist offensichtlich, wer ihm Gelingen geschenkt hat, wer da gekämpft hat, oder? So, Abraham tut das. Und bevor Abraham dann zu dem König von Sodom kommt und das Gespräch mit ihm kommt, wisst ihr, wer ihm da begegnet? Kapitel 14, schaut mal, Vers 17 und folgende. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedolamer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen. Also Abraham kommt, er hat gewonnen und jetzt kommt der König von Sodom, von dieser Stadt, ihm entgegen. Vers 18. Und Melchisedek, den König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. So, bevor Abraham den König von Sodom begegnet, kommt ihm der König von Salem. Wir können auch sagen Jerusalem oder Frieden. Der Friedenskönig kommt zu ihm. Wir vom Hebräerbrief, Psalm, wissen wir, von wem, wer dieser König hier ist? Das ist der Christus, der präexistente Christus. Kommt Abraham. Abraham ist Jesus begegnet. Habe ich ja schon oft gesagt, gell? Hier wissen wir sogar wann. Er begegnete. Und warum begegnete ihm Melchisedek? Er richtet ihn aus und sagt, weißt du, wer dir den Sieg gegeben hat? So, bevor du jetzt mit Sodom redest, eine Ausrichtung auf dem, der über alles herrscht, der ihm alles in die Hände gibt. Das ist eine ganz wichtige Ausrichtung. Ich werde nicht zu viel da hineingehen. Das ist einfach eine Vorgeschichte. Das führt uns zu einem Eigentlichen. Aber das Schöne ist, schaut mal, ich lese euch ab Vers 22. Ab Vers 21 muss ich lesen. Und der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abram zu König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was deins ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Eine komplett andere Ausrichtung als Lot, oder? Abraham sagt, nachdem aber Melchisedek ihn auf Gott ausgerichtet hat, weißt du, wer dir alles gibt? Nicht die Welt, nicht Sodom, nicht der König, der Herr. Abraham in dieser Perspektive, in dieser Ausrichtung, jetzt ist er soweit, dann kann er dem König von Sodom sagen, du machst mich nicht reich. Nicht, dass du auf die Idee kommst und sagst, du hast mich reich gemacht. Gott macht mich reich. Also eine herrliche Ausrichtung, die wir haben. So, das macht uns deutlich. Also Lot wählt den Ort der Welt, an dem man eben reich wird und in Wohlstand lebt, all diese Dinge. Das ist aber ein Ort, den Gott richten wird. Und Abraham ist der Lot da rausholt, immer wieder rausholt. Ja. Übrigens ein herrliches Bild auf Christus, den wir ihn auch in Abraham haben. Jetzt machen wir einen großen Sprung in Kapitel 18. Geht mit mir in Kapitel 18. Das ist die Begebenheit, an dem Gott Abraham besucht, mit den Engeln. So, ab Vers 1 heißt Kapitel 18, und der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Es ist ein herrlicher Einstieg, und der Herr erschien ihm. Der Herr offenbart sich Abraham. Und wisst ihr was? Abraham weiß sofort, der Herr ist da. Seine Haltung, er beugt sich nieder, bittet und das bleibt hier und dann seine Versorgung. Also auch das, er wirklich versucht nochmal, das sind so herrliche Wahrheiten da drin. Aber der Herr besucht Abraham. Und warum? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ihm eine Verheißung zu geben, dass ein Nachkomme kommt, der der Erlöser sein wird. Der wird wirklich die Freude, das Lachen zurückbringen. So, das ist die erste Verheißung, die Gott ihm gibt. Die zweite Verheißung ist, ihm gibt, nachdem er gesagt hat, der Erlöser wird kommen, aus der Linie, dieser Erlöser wird kommen, verheißt ihm das Zweite, dass er die Welt richten wird. Und diese beiden Wahrheiten haben wir bei dem Besuch. Gott kommt und dann steige ich mit euch ab Vers 8, Kapitel 18, Vers 16 ein. Ich steige ein und muss gleich wieder aufhören. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom. Also nachdem sie diesen Besuch abgestattet haben, Gemeinschaft genossen haben, nachdem Gott diese herrliche Verheißung dem Abraham gegeben hat, dass Sarah ein Kind gebären wird, nach der Verheißung, das heißt nicht nach dem Fleisch, nicht selbst gezeugt, all diese herrliche Wahrheiten, jetzt stehen sie auf und jetzt wendet sich der Blick. Und wohin wendet sich? Zu Sodom. Abraham weiß, warum Gott zu Sodom schaut. Er weiß, wo sein Neffe wohnt. Er weiß, das ist kein guter Ort dort. Er weiß das. Und dann passiert etwas Herrliches. Vers 17. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? So gut, oder? Und dann heißt es, dass Gott sagt, nein, ich will Abraham. Ich will ihm sagen, was ich tue. In was für eine Beziehung? Und das ist, was mir so herrlich ist, dass Gott uns als seine Freunde achtet, Jesus Christus, und sagt, ein Knecht weiß nicht, was der Herr tut, aber in Freunden sage ich es. Wir sind privilegiert. Gott sagt, ich sage euch, was ich tue, bevor ich es tue. Und er offenbart Abraham, bevor er Sodom richtet, offenbart er, was er mit Sodom vorhat. Und dann heißt es, Vers 20, jetzt beginnt eigentlich der Prozess. Dann heißt es, die Anklageschrift wird gelesen. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. So, die Anklage, die ist wirklich groß. Nicht nur, es ist Sünde da, ja, es ist Sünde da, aber Sünde ist überall. Sie war immer da, haben wir durch die ersten Kapitel gesehen, immer Sünde. Jetzt sind einen Punkt, wo Gott sagt, in diesen beiden Städten, Sodom und Gomorra, ist die Sünde nicht nur da, sie ist groß und es ist schwer, es wiegt wirklich schwer. Das, was sie tun, ist wirklich unerträglich. Das Klagegeschrei, was glaubt ihr, von wem? Von allen die das tagtäglich dulden müssen. Ich musste an Offenbarung Kapitel 6 denken, die lebendigen Seelen unter dem Altar, die schreien und sagen, Herr, wie lange rächst du nicht unser Blut? Herr, wie lange? Und irgendwann mal in Kapitel 8, dann steigt das in Gebete vor Gott und dann kommen die Engel, richtig? Und hier kommen auch Engel. Das Klagegeschrei steigt vor Gott und die Sünden sind groß und die Schuld ist schwer. So, das ist der Einstieg. Und dann sagte er, Vers 21, ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht so, so will ich es wissen. Wir müssen jetzt nicht verstehen, als ob Gott im Himmel ist und es ist ihm zu weit weg ist, um das zu sehen. Das ist es nicht, sondern das ist die Sprache des Gerichtsprozesses. Das heißt, bevor ich sie richte, und wir werden dann lesen, Gott wusste schon vorher, dass es richten wird, bevor ich es richte, brauchen wir nochmal Ermittlungsverfahren. So. Es braucht einen Beweis. Es kommt eine Zeit, an der diese Schuld offen wird. Gott wird einen Erweis erbringen, dass das Herz wirklich böse ist und dass die Schuld wirklich schwer ist. Und wisst ihr, wen Gott dann dahin schickt, um es zu beweisen, diese Schwere? Zwei Engel. Aber wie, in welcher Gestalt kommen sie? Zwei Männer. Versteht ihr, warum zwei Männer? Das werden wir gleich sehen. Oder nächsten Mittwoch. Ich steige noch, ein bisschen gehe ich noch mit euch mit. Nicht ohne Grund wechselt das ab Kapitel 19 immer zwischen Engel und Männer, Engel und Männer. Weil da liegt die große Schuld. Da liegt die Prüfung. Da liegt die Ermittlungsverfahren. Da geht es jetzt, die Schuld zu heben, aufzuzeigen, eine Beweisführung zu bringen. Da ist wirklich diese Schuld da. Es ist nicht nur ein Geschrei. Gott, können wir sagen, Gott testet diese Stadt. Er prüft sie. Er prüft sie. So, bevor er sie prüft, und das machen wir nächsten Mittwoch, gehe ich mit euch aber noch dieses Gebet von Abraham noch mal kurz, spreche ich noch mal kurz mit euch durch. Und dann ist das ein guter Einstieg. In der nächsten Bibelstunde gehen wir dann einen Schritt weiter. Also sagt Gott, dass er die Stadt prüfen wird und dann aber auch richten wird. In Vers 22, und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch von dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegrafen? So, die Männer bewegen sich. Und dann ist interessant, heißt die Männer. Später lesen wir Engel. Also die Männer gehen jetzt. Gott sagt, okay, macht euch auf den Weg. Und Abraham weiß, warum sie dahin gehen. Und er weiß, welche Konsequenzen sich für Sodom und Gomorra mit sich bringt. Und er weiß, aber Lot wohnt doch da. Und er liebt ihn so, er sorgt sich um ihn. Er weiß, er trifft nicht die besten Entscheidungen da mit seiner Wahl, wo er wohnt. Aber auch er ist gerecht vor Gott. Auch er ist ein Kind Gottes. Wie herrlich ist das? Wie herrlich ist das? Und so tritt tritt Abraham. Gut, dass ich jetzt schon selbst gemerkt habe. Ich habe oft gemerkt, dass ich in Eifer des Gefechts Dinge sage, die in meinem Kopf anders sind als bei meinem Mund. Ja? Ich nenne einen anderen Namen oder so. Aber ich habe es jetzt gemerkt, nicht Adam, sondern Abraham. Aber Abraham tritt vor. Und jetzt wird uns nach der Anklage, wird uns jetzt die Grundlage für das Gericht gegeben. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den wir nicht übersehen sollen. Erstens, Abraham erinnert Gott, und sagt, Gott, auf welcher Grundlage richtest du die Welt? Und er sagt, du bist doch ein gerechter Richter. Und dann ist eine herrliche Zusage. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegrafen? Wird Gott das Strafgericht über Sodom durch Feuer und Schwefel ausgießen und somit auch den Gerechten damit treffen? Wird Gott den Gerechten mitstrafen? Schaut mal, wir reden hier nicht von dem Mahn- und Warngericht Gottes durch die Könige, die dann kamen und Krieg führten. Das waren Warnungen. Da musste Lot die Konsequenzen mittragen. Hab und Gut verloren und all diese Dinge. Davor wurde er nicht bewahrt, als die Posaunen geblasen worden sind. Aber als Gott die Stadt komplett vernichtet, mit Feuer richtet, dann sagt Gott, er sagt Abraham, Gott, wirst du den Gerechten dann mit vernichten? Und dann, nicht, dass Gott erinnert werden muss, aber es ist gut für Abraham, dass er sich daran erinnert. Schaut mal Vers 24. Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie dann wegrafen von dem Ort nicht und dem Ort nicht vergeben, wegen den 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es vor dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wieder Gerechte, Fern sei es vor dir, Gott, das machst du nicht. Du wirst niemals doch einen Gerechten mit einem Ungerechten richten. Abraham hat recht, Gott wird es nicht tun. Liebe Geschwister, wie gut ist das denn? Das ist unsere lebendige Hoffnung. Wenn Gott diese Welt mit Feuer vernichten wird, wird er den Gerechten mit dem Ungerechten damit vernichten? Nein. Und Abraham sagt, Gott, das machst du nicht. Wenn, selbst wenn 50, nur 50 in Sodom und Gomorra, zwei Großstädte, wenn nur 50 darin sind, dann wirst du das doch nicht tun. Schaut mal, er bittet nicht nur für Lot, für wen bittet er noch? Für die Städte. Das meinte ich vorher. Er sagt, du wirst bitte, verschon doch diese Städte. Ich würde sagen, Herr, sofort verbrenn sie. Ich muss noch einiges von Abraham lernen. Genauso wie Mose. Wie oft hätte ich mir wie Mose gesagt, oh Herr, weg mit dem Volk, mach mich zu einem Volk. Und Mose sagt, nein Herr, das wirst du doch nicht tun, wirst du doch nicht vernichten. Das ist das Herz Gottes, das ist das Herz Christi. Das ist wirklich verwenden, sich verwenden für sie bitten. Und dann sagt er, Herr, mit 50. Und dann kommt diese Aussage am Ende Vers 25. Sollte der Richter der Welt, der Richter der ganzen Welt nicht Recht üben? Gott, du bist doch, du richtest die ganze Welt richtig, aber du übst doch gerecht. Und das ist richtig, Gott übt gerecht. Und jetzt kommt, und das, da gehen wir jetzt nicht Vers für Vers durch, jetzt beginnt Abraham und feilscht mit Gott. Und je länger er mit Gott redet, ja, umso höher sind seine Ansprüche. So, er begann mit 50 und endet mit 10. Prozentual, ich bin jetzt kein großer Mathematiker, einige von euch wahrscheinlich, rechnet mal aus, wie viel er draufgeschlagen hat. Ja, es ist nicht wenig, es ist echt nicht wenig. Er begann bei 50 und sagt am Ende, schaut mal, Vers 22, da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will noch dieses Mal reden, vielleicht werden doch 10 finden. Warum? Weil Gott jedes Mal gesagt hat, okay Abraham, wenn 50 da sind, mache ich es nicht. Abraham, okay, wenn 45 da sind, mache ich es auch nicht, weil Abraham sagt, na gut, okay, ich weiß nicht, ob wirklich 45 da sind. Oh Gott, vielleicht nur 40. Oh Gott, bei 40 auch nicht. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob 40 da sind. Komm, sagen wir mal 30. Gott sagt, gut, 30 auch noch, okay. Wenn ich mir recht überlege, Gott, ich denke nicht mal 30. Er hat natürlich Lot und seine Familie im Kopf. Und dann geht es so weiter, da sind 20 und dann am Ende sind es 10. Und dann heißt es, und der Herr sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Dann sagt der Herr, okay, 10. Wenn 10 da sind, richte ich Sodom und Gomorra nicht. Liebe Geschwister, wurde Sodom und Gomorra gerichtet? Ja, das heißt, es waren nicht mal 10. Wir wissen, wie viele es waren. Und wir wissen, dass nicht alle von denen, die eigentlich hätten die Chance haben können, auch da rauskamen. Auch das gucken wir uns nächsten Mittwoch an. Aber was ich heute euch zeigen möchte, ist, Gott sagt, wenn eine bestimmte Anzahl von Gerechten noch in dieser ungerechten Stadt ist, werde ich sie nicht vernichten. Was glaubt ihr, warum die Welt noch da ist? Warum ist noch kein Feuer vom Himmel gefallen und hat diese Stadt Sodom und Gomorra vernichtet? Es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund. Das ist das Positive, ja. Das heißt, es gibt mindestens 10 noch auf dieser Welt. Aber wir verstehen das. Warum kommt aber Gericht, wenn nicht mal 10 da sein werden? Und jetzt hoffe ich, macht Klick oder wir verstehen, warum die Bibel sagt, wann wird der Herr kommen, wenn der große Abfall stattfinden wird. Wenn Jesus sagt, werde ich den Glauben finden, wenn ich komme? Wenn es nicht mehr viele sind. Wir wissen nicht, wie viele 10 sind. Nein, 10 wären noch gut. Aber es ist unter 10 im übertragenen Sinne. Wir wissen nicht, aber es ist nicht viel. Das heißt, es kommt ein Punkt, wo die Gottlosigkeit und die Ausschweifung so groß sind, da gibt es nicht mal 10 Gerechte in dieser Welt. Wenn Jesus kommt, wenn das Feuer vom Himmel kommt und bevor Lot und seine Familie rausgeht, die Gemeinde, es werden nicht viele sein. Es sind nicht viele. Der einzige Grund, warum noch kein Feuer kommt, es sind noch ein paar da. Und wisst ihr warum? Weil es jemand einsteht für die. Wir werden im 2. Petrusbrief am Ende, wenn wir Kapitel 3 ankommen, dann wird Petrus uns daran erinnern. Es ist keine Verzögerung, sondern Gott will nicht, dass welche verloren gehen. Es ist noch die Zeit, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit. Liebe Geschwister, das ist der Grund. Gott sagt, die Sünde ist groß, ist übergroß. Und weil Gott keine Zehen in der Stadt findet, darum richtet er Sodom und Gomorra. Auch das ist ein Zeiger. Und wenn die Gemeinde, wenn die Kirche, dass die Welt voller großer Sünden ist, das muss uns nicht verwundern, denn das ist, was die Nationen tun. Aber wenn sozusagen unter den Gerechten nicht mal 10 zu finden sind, weil sie die Prinzipien der Welt übernehmen, weil so falsche Lehrer kommen und so viele, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deretwillen das Gericht kommt. So die Grundlage für das Gericht wurde geklärt. So Anklage wurde erhoben. Schwere Sünde ist da. Sie wird uns dann die Grundlage fürs Gericht. Es gibt nicht mal 10 Gerechte da. Und dann jetzt kommt ab Kapitel 19 beginnt die Aufnahme, die Beweisführung. Und die zwei Engel werden diesen Beweis erbringen, dass schwere Sünde da ist. Ab nächsten Mittwoch lade ich euch herzlich ein. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der gerechte Richter bist. Ich danke dir für dein Wort, das uns ausrichtet und uns vorbereitet. Du selbst, Jesus, hast gesagt, so wie in den Tagen Noahs und so wie in den Tagen Lots, so wird es sein, wenn du kommst. Das sind wichtige Stellen, die wir gerade studieren, im Angesicht der Tage, in der wir leben, im Verständnis her, in dem Erkennen, in dem Erleben, Herr, dass die Wehen laut sind und groß sind und Herr, und wir wollen verstehen, was sind die Tage Noahs. Wir wollen verstehen, was die Tage Lot sind. Denn du hast gesagt, so wie in diesen Tagen, so wird es sein, wenn du kommst. Herr, bring es uns bei, lehre uns in deinem Wort, dass wir dein Wort verstehen und fest darin stehen. Unsere Häupter erheben und von oben, von dir her, vom Himmel her, die unsere Rettung erwarten. In deinem herrlichen Namen will ich es bitten für uns. Amen. Liebe Geschwister, kommt gut nach Hause, Gott befohlen.